Was wären wir Menschen ohne Emotionen? Manchmal ist es großartig, manchmal auch richtig hinderlich, wie man damit den besten Umgang findet, die vielleicht sogar ein bisschen steuern kann. Das erfahrt ihr in dieser Folge.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Ich begrüße euch herzlich zum Podcast Aktiv zugehört mit Timo Schlage
und Frauke Niehus.
Genau, und heute gucken wir uns lösungsfokussiertes Coaching und lösungsfokussierte Therapie an. Timo, für mich war es so, ganz ursprünglich habe ich eine gesprächstherapeutische Ausbildung gemacht und habe dann approbiert in Verhaltenstherapie, die auch von sich sagen würde, dass sie viel Lösungsfokussiertes und Zielorientiertes mittlerweile drin hat. Aber letzten Endes habe ich es doch bis heute häufig auch als defizitorientiert erlebt und bin dann zur Hypnotherapie gekommen und war ganz begeistert von der Lösungsfokussierung, hatte das Gefühl, dass es mir nochmal einen ganz anderen Zugang verschafft, dass die Prozesse ganz anders laufen. Und es ist ein großer Grund, warum ich auch vom Herzen her meine Heimat in den ziel- und lösungsorientierten Richtungen gefunden habe. Es geht für mich einher auch mit einer ressourcenaktivierenden Sichtweise immer und war wirklich ganz glücklich und erlebe das Arbeiten seitdem nicht nur als effektiver, sondern auch als erfüllter. Wie geht's dir? Wie bist du da hingekommen?
War auch eine meiner ersten Ausbildungen im Bereich Coaching und ich fand das grandios, wie man im Endeffekt mit nur zwei Techniken, also jetzt mal
nur zwei Techniken, ich bin ganz gespannt.
Also nein, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber im Endeffekt skalierst du und dann kommt eine Wunderfrage oder hypothetische Frage, wie wäre es denn dann im nächsten Schritt? Klient springt da schon rein, skalierst weiter. Also als ich das beschrieben bekommen habe, das kann doch, so einfach kann es doch gar nicht sein. Und dann eben die Coachings erlebt und dachte, krass, das ist ja unglaublich. Denn als Coach denkt man, oder zumindest ging es bei mir so am Anfang, also ich dachte, also muss schon mehrere Methoden haben, möglichst viele, um dann auch wirklich gut zu sein. Aber im Endeffekt, auch wenn man sich dann die Videos anguckt von Steve Chaser und Inso Kim Berg, das sind im Endeffekt die gleichen paar Techniken mit ab einer riesigen Wirkung. Und da war ich dann ziemlich begeistert davon, habe das eben auch wirklich lange, ja jetzt nicht ausschließlich, aber es war eben auch ein Teil, den ich gerne und umfangreich mit eingebaut habe. Und bei mir war es dann so, dass als ich die hypnosystemische Ausbildung gemacht habe, ich dann erstmal sich meine Meinung da ein bisschen veränderte, dahingehend, dass das Negative ja nicht immer negativ sein muss, sondern ich, wenn ich das mal sehe und höre, also die leise Stimme im inneren Team oder die schwächere Seite im Seitenmodell, die ja von allen anderen als störend empfunden wird, dass die ja auch eine gute Absicht hat. Und natürlich macht es keinen Sinn, zwei Stunden über das Problem zu sprechen. Aber den Teil, der dafür einsteht, dass das Problem so ist, also keine Ahnung, man hat einen Klienten, der sich darüber beschwert, dass er irgendein Verhalten hat, was er loswerden möchte. Und sagt, was ist denn besser und positiv und Ressourcen, was braucht es zum nächsten Schritt und Wunder passiert und was passiert denn dann hinterher? Und das ist also gigantisch, was da passieren kann. Und gleichzeitig mag ich es eben im Hypnosystemischen zu gucken, was ist denn der gute Grund, dass du dich so und so verhältst? Und dann kommt ein Wert, eine positive Absicht heraus. Und wenn ich die mit einfließen lasse, dann finde ich, kommt mein Coaching nochmal weiter. Insofern würde ich sagen, das ist heute eine Mischung aus grundsätzlich im Leben, aber auch im Coaching eine lösungsfokussierte Art und Weise zu haben. Und gleichzeitig, wenn ich aber feststelle, dass das Problem wichtig ist, weil es eine gute Absicht hat, dann schaue ich mir das an und arbeite damit.
Okay, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter aufspannen. Und zwar, ich vermute, dass dieses Defizitorientierte auch ganz stark sozusagen aus der Historie kommt, ne? Und die Psychologie oder die Psychotherapie ist ja aufgekommen und unsere Kultur ist ganz stark geprägt von der Psychoanalyse. Und in der Psychoanalyse gibt es ja die Idee, dass es gibt die Katharsis-Hypothese. Und zwar gibt es die Idee, wenn ich verstanden habe, woher was kommt, dann löst es sich auf. Das Narrativ oder die Geschichte, die wir dazu haben, ist das Narrativ von Anna O. Ne? Also wir haben jemanden mit Symptomen und diese Person kommt dann im Laufe der Therapie darauf, dass es was damit zu tun hat, dass sie ihre tote Oma am Sarg küssen musste und in dem Moment, wo ihr das klar wird, lösen sich die Symptome auf. Deswegen interessanterweise, also das heißt, die Idee ist, wir verstehen was und dann löst es sich auf. Das ist der eigentliche Prozess und das ist der Wirkmechanismus und der Wirkfaktor. Und ich finde, man hört es auch im Wort Psychoanalyse. Es bleibt dann bei der Analyse stehen, weil man glaubt, das reicht mehr oder weniger. Und diese Idee, dass wir sozusagen schauen, woher es kommt, davon sind wir noch extrem durchwirkt und davon ist die Psychotherapie auch noch stark durchwirkt gewesen, als ich das gelernt habe sozusagen. Mittlerweile gibt es ja auch die Systemik, die dann auch anerkannt ist. Das war, als ich angefangen habe, noch nicht so. Und diese Idee oder sich davon zu lösen oder diesen Blick zu erweitern, dass nicht der einzige Weg ist, in die Vergangenheit zu gucken und was war da schwierig. In der Verhaltenstherapie wenden wir uns extrem der Diagnostik zu, ne, und stellen so Fragen wie, wann ist es das erste Mal aufgetreten, wann ist es am schwierigsten? Ja, was sind Ihre Hürden, warum kommen Sie da nicht drüber hinweg? Das versuchen wir, die ganzen Schwierigkeiten zu erfassen. Und es ist dann tatsächlich des Öfteren vorgekommen, dass die Leute nach einer Diagnostikstunde gesagt haben, Frau Nies, mir geht es jetzt schlechter als vorher, weil wir sie eben so in dieses Defizitnetzwerk gebracht haben. Und sich davon zu lösen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt gewesen und zu sehen, es gibt auch noch andere Wege.
Und ich glaube, das war genau die Motivation von Steve DeShazer und Insel Kimberg, diesen Ansatz mal zu testen. Denn klar, wenn ich frage, wann war es denn am schlimmsten? Mhm. Energy follows attention, wie Milton Erickson sagte. Oder wann war es denn weniger schlimm? Wann hast du bessere Strategien gehabt, dann umzugehen? Und das ist eben genau die Idee, was die beiden entwickelt haben. Ich würde, weil ich jetzt nicht weiß, ich glaube, viele Hörer kennen den Ansatz, andere kennen vielleicht noch nicht. Deswegen schlage ich was, wenn ganz kurz mal zusammenfassen, wie die typischen Schritte sind im lösungsfokussierten Coaching. Das heißt, es geht nicht um das Problem, wann ist es aufgekommen, wann war es am schlimmsten. Und auch, ich habe mir viele Videos von den beiden angeguckt, auch wenn jemand, also ein Klient, dann sagt, ja, aber das und das war ein Problem oder der hat übrigens das gemacht und das stört mich auch immer noch. Ja, super, we'll get back to this later. Also wenn die eine Liste geführt hätten in dem einen Video, wie oft die gesagt haben, wir kommen später darauf zurück, da hätten sie auf jeden Fall noch mal eine Woche dranhängen müssen. Und damit ist es weg. Kann man jetzt auch darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, wenn man quasi den rosa Elefanten im Raum lässt, aber definitiv weg und Fokus nur auf die Lösung. Das so als Grundhaltung. Dann wird oft skaliert. Wo auf einer Skala von 1 bis 10 stehst du jetzt gerade mit deinem Thema? Ach ja, da und da. Keine Ahnung, bei einer 2. Und was bräuchtest du denn für eine 3? Und dann wird eben ganz klar geguckt, was wäre der nächste Schritt, welche Ressourcen, welche dies, welche das, um eben dann dorthin zu kommen. Natürlich wichtig, Selbstwirksamkeit. Also ich bin bei einer 3, wenn mein Mann endlich tut, was ich ihm sage, schwierig. Mhm. Aber wenn ich halt die Haltung kriege, ach ja, ich habe ihn trotzdem lieb, auch wenn er jetzt nicht immer das tut, was ich will, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Das heißt, es kommen da nur Lösungen aus dem Klienten heraus. Und dann kommt die sogenannte Wunderfrage. Und einmal angenommen, der Tag geht zu Ende, wie er gerade verläuft. Du gehst schlafen, folgst deiner Abendroutine. Und über Nacht geschieht ein Wunder. Und das Wunder ist, dass dein Problem gelöst ist. Und wenn du am nächsten Morgen wach wirst, ist das Problem weg. Aber da du ja geschlafen hast, weißt du gar nicht, dass es weg ist. Woran würdest du am nächsten Morgen merken, dass dein Problem gelöst ist? Also hypothetische Frage, aber das Ganze auch leicht tranceig, dass der Klient quasi dann mit reingeht. Und dann merkt er halt systemisch, ach Mensch, mein Mann gibt mir einen Kuss morgens zum Aufstehen. Oder ich, warum macht er es denn? Ja, weil ich ihn so angelächelt habe oder weil ich ihn gestreichelt habe. Und beim Zähneputzen, ja, ich ärgere mich nicht mehr, dass ich jetzt arbeiten muss, sondern ich freue mich, dass es draußen kalt ist und drinnen ist es geheizt oder wie auch immer. Und durch diese Wunderfrage, klar kann man sagen, hypothetische Frage, nutzen wir ja eh ständig in der Therapie, aber das war halt eben für mich damals ein großes Wow, diese Wunderfrage zu erleben und zu sehen, wie dann der Klient auf einmal ganz andere Mimik, Gestik hat, auf einmal komplett ganz woanders ist, in einem ganz anderen Zustand, einer ganz anderen Energie und dann quasi diesen Zielzustand erreicht.
Ich will mal einsteigen, weil interessanterweise, ich habe Lösungsorientierung, als du schon gesagt hast, nur 2 Methoden, dachte ich so, krass, was kommt jetzt so? Und du hast jetzt 2 genannt, die, glaube ich, ganz viel von Lösungsfokussierung beinhalten. Für mich war es ganz anders. Für mich war es eine Haltung. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Techniken, die diese Haltung sozusagen realisieren können. Aber ich bin sozusagen über eine andere Haltung draufgekommen. Und das, was du gerade geschildert hast, der Klient ist in einem anderen Zustand. Ich glaube, dass das ein ganz großer Wirkfaktor ist bei dem lösungsfokussierten Arbeiten. Weil was wir aus der Ressourcenaktivierung wissen, Häufig ist es so, wenn Ressourcenaktivierung nicht funktioniert, liegt es daran, dass die Ressource nicht wirklich umfassend aktiviert wurde. Ne? Also wenn ich kann jetzt sagen, was Ihre Ressource auf Fahrradfahren, super, dann ist sie noch lange nicht aktiviert. Wenn eine Ressource wirklich aktiviert ist, dann ist es so, dass wir in einen anderen Modus kommen, dass wir in eine andere Physiologie kommen und dass wir auch in einen anderen kognitiven Modus kommen. Wenn ich defizitorientiert bin, dann fallen mir Fehler auf, dann bin ich kritischer. Ja? Wenn ich in einem positiven Zustand bin, dann sehe ich die Dinge globaler. Ich bin mehr im Erleben drin und ich sage, alles ist okay. Wenn ein Aspekt okay ist, ist der andere auch okay. Ja. Was jetzt zum Beispiel in der Psychotherapie auch häufig super ist, ne? Wenn man sozusagen wieder aus so einem Überkritischen rauskommt und auch wieder in eine andere Emotionalität reinkommt. Aber ich glaube auch das ist ein Zustand, da fühle ich mich auch sicherer. Ich kann kreativer werden, weil es viel weniger Blockaden gibt, viel weniger Kontrollmechanismen, viel weniger Momente, die sagen, ach, eigentlich eine gute Idee, aber wird sowieso nicht funktionieren. Ich bin im anderen Selbstwirksamkeitszustand. Das heißt, beim lösungsfokussierten Arbeiten, das geht, glaube ich, weit über was du jetzt gar nicht gesagt hast, ne? Aber es geht weit über kognitive Techniken hinaus. Es ist wirklich auch ein Arbeiten mit Zuständen und in einen Zustand zu kommen, wo einfach ganz andere Sichtweisen, ganz andere Dinge und Zugänge wieder möglich sind.
Ja. 100%. Und das finde ich eben auch wieder schön und spannend, dass wiederum ein Wort, Lösungsfokussierung, für dich in der Therapie
auch im Coaching
etwas was anderes ist. Denn diese Haltung, also grundsätzlich positiv zu sein, Lösungen zu suchen, Ressourcen zu aktivieren, das wäre ja schlimm, wenn ich das nur hätte, wenn ich diese eine Methode anwende. Mhm. Also deswegen das, was ich gerade beschrieben hatte, war diese eine Methode mit der Wunderfrage von Inso und Steve. Und natürlich ist die grundsätzliche Lösungsfokussierung extrem hilfreich. Merkt man ja auch, also jetzt mal losgelöst vom Coaching, ihr seid in irgendeinem Sportverein oder in einem Business-Meeting, war ja auch lange im Konzern und dann hat irgendwas nicht geklappt. Und dann wird eine Stunde oder zwei oder noch länger geguckt, warum hat es nicht geklappt und vor allem, wer ist schuld? Ich habe doch das Budget freigegeben. Ja, aber es war zu gering. Ja, warum hast du das nicht bestellt? Ja, das war ja nicht so und so. Und dann wird quasi der schwarze Peter so lange im Raum hin und her geschoben, was natürlich wenig bringt. Wenn man das aber konstruktiv macht, nehmen wir mal das Beispiel Flugzeugabsturz. Es gibt also wenig Sachen, die in der Industrie schiefgehen, die so intensivst untersucht werden. Nicht um zu sagen, oh, der ist schuld, sondern zu gucken, okay, was braucht die Maschine, was brauchen die Piloten, was braucht die Luftsicherung, damit das in Zukunft weniger und im Idealfall gar nicht mehr passiert. Und deswegen ist es eben auch in einem realen Leben oder in einem Business auch wichtig, mal auf die Ursache zu gucken. Aber eben nicht wie bei der Psychoanalyse ein paar hundert Stunden lang, sondern eben nur, um es zu verstehen, mit der guten Absicht daraus zu lernen und es besser zu machen. Übrigens.
Genau, ich will da gerade nur einen Aphorismus zu beitragen, der es vielleicht deutlich macht, damit man auch nicht in dieses Fahrwasser kommt. Lösungsorientierung heißt, man verdeckt was oder man drängt was beiseite, ne? Oder man würde sozusagen rosa malen. Ich finde ein gutes Beispiel und das knüpft an die Geschichte mit dem Flugzeug. Es kann jetzt sein, ich will von A nach B und so, jetzt passiert mir ein Fehler. Irgendwas funktioniert nicht. Und das sind Veränderungsprozessen ja häufig, ne? Dass es halt eben nicht irgendwie Schritt für Schritt immer ganz geradeaus geht, sondern manchmal dreht man nochmal eine Schleife oder man hat einen Rückfall oder sowas, ne? Klappt nicht auf den ersten Versuch hin. Und der Aphorismus, den ich dann häufig benutze, man kann jetzt, wenn es halt irgendwie nicht geklappt hat, dann kann man sagen, ah Mist, und das ist klar, ich kann es eh nicht, ich bin so ein Vollidiot, es wird nie klappen, sich schämen, Minderwertigkeitsgefühle, Insuffizienzgefühle, alles Mögliche. Oder wir gehen hin und sagen, ah, alles klar, Sie wollten von A nach B, jetzt haben Sie einen Umweg gemacht. Eine gute Sache haben Umwege, ja, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Was haben Sie daraus gelernt? Ne? Da ist die Analyse bei, aber es wird utilisiert in diesem Moment. Wir machen es nutzbar und all das entspricht der lösungsfokussierten Haltung.
Jetzt kommt Werbung. Zum 1.8. müssen auch wir leider mal die Preise erhöhen. Deswegen sichere dir jetzt deinen Platz in unserer Coaching-Ausbildung. In Kombination mit anderen Angeboten und einer Förderung kannst du bis zu 2.000 Euro sparen für eine Coaching-Ausbildung bei InKonstellation vor dem 1.8. Melde dich gerne an zum Beratungsgespräch oder zum Infoabend. Links dazu in den Shownotes unter dem Podcast oder der Beschreibung unter dem Video. Wie gesagt, Haltung sind wir uns beide 100% einig, dass die lösungsfokussiert ist. Und ich fand es eben spannend, dass aus der Zeit heraus vor allem eher problemorientiert, psychoanalytisch unterwegs war. Die beiden sagten, machen es eben anders. Und einer der bewegendsten Momente, die ich da in den Videos von den beiden gesehen habe, war, die hatten halt so ein richtiges Bilderbuch Ghetto-Kind. Also so junge Teenager, geraucht, gesoffen, Drogen, gewalttätig, keine Schulausbildung. Also so der Traum einer jeden Schwiegermutter. Und das lief normal, das Coaching, und dann kein Job und dies nicht und das nicht und so weiter. Und dann kam halt diese Wunderfrage, die ich eben kurz formuliert habe. Und wenn Wunder geschehen würde. Und diese Körperhaltung von total zurückgelehnt, zusammengesackt im Sessel, gerade hin, Schultern zurück, Brust raus, Lächeln im Gesicht, Blick nach oben links, er imaginierte sich diese Zukunft und sagte, okay, ich würde keinen Drogen nehmen, ich würde morgens aufstehen, ich würde mir einen Job suchen, ich würde wahrscheinlich mir umziehen, mit anderen Leuten abhängen und, und. Und dann kam halt diese ganze, nur durch diese eine Intervention, was würde sein, wenn es ein Wunder geschehen würde, wie sähe das aus? Und er war quasi ein neuer Mensch. Man könnte auch sagen, eine andere Seite in ihm war aktiv. Aber durch diese eine Frage haben die es halt komplett geschafft, sein, jo, nee, schaffe ich eh nie, hinzu, das mache ich jetzt. Mhm. Und rückblickend mit allem anderen, was man noch, oder ich dann noch über die Jahre gelernt habe, ist das eben klar, ist eine Fokuslenkung und so weiter und so fort. Mhm. Aber das war halt der Moment, der mich damals so von dieser Technik von den beiden begeistert hatte.
Jetzt muss ich dich was fragen, Timo, und da muss ich jetzt was von dir lernen. Ich oute mich hier mal, weil ich hasse die Wunderfrage. Und sie funktioniert bei mir nicht. Es ist ja immer sozusagen die Technik. Und ich mache immer wieder die Erfahrung und habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, wenn Wunder passiert und was wäre dann anders und tralala. Und die Leute haben mich angeguckt, so nach dem Motto, Frau Niebuhr, was wollen Sie? Und ich hatte das Gefühl, die sind total überfordert. und dachten, ne, es hat nicht gefruchtet. Und ich dachte immer, auch für mich, es ist ehrlich gesagt auch eine Frage, sie ist mir immer gestellt worden und ich dachte, hat der mich nicht verstanden, hat der mir nicht richtig zugehört und habe mich wirklich überhaupt nicht verstanden gefühlt. Ich arbeite sehr gerne mit der Minimax-Intervention, angenommen sie würden oder angenommen es wäre so und so.
Genau.
Und Wunder war mir irgendwie immer so ein bisschen too much und ich vermute so ein bisschen. Ich habe das erste Mal diese Technik als negativ erlebt. Ich stand nicht richtig dahinter. Ich habe sie dann ausprobiert. Sie hat nicht gefruchtet bei mir. Ich mache es über andere Wege. So, ne? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt sagen, Fokuslenkung und angenommen und hypothetisch und so. Ja, funktioniert wunderbar. Die Wunderfrage ist irgendwie nicht meins. Was kann ich besser machen, Timo? Oder bleiben wir einfach bei, ja, es ist unterschiedlich und macht das, was sozusagen zu euch passt, wo ihr gute Erfahrungen mitgemacht habt, wo ihr wirklich hintersteht. Also, was kann ich machen?
Also erstmal danke für deine Offenheit, das hier so zu besprechen, dass das auf dich nicht passt. Ich sage ja immer augenzwinkernd, Coach werden, Mensch bleiben. Und wenn du als Mensch einfach irgendeine Technik nicht gut findest oder das einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer, ohne jetzt psychoanalytisch fragen zu müssen, wann war das erste Mal und was in deiner Kindheit hat dich gegen Wunder aufgestellt, das finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich würde nie eine Technik anwenden, wo ich selber nicht hinterstehe. Deswegen habe ich auch so viel Selbsterfahrung gemacht und so viele Techniken, das würde auch Folgen hier füllen, weil ich lese doch nicht ein Buch oder gucke mir ein Video an und teste es dann am lebenden Objekt, um zu gucken, ob es funktioniert, sondern wir selber erstmal gucken, wie der Prozess drin ist. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Es gibt Techniken, die der eine mehr mag und andere weniger mag. Und wir sind eben auch Menschen und da hat man seine Lieblingstechniken. Und natürlich guckt man, wie der Klient darauf reagiert. Und wenn es eben nicht passt, macht man eben was anderes. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und gleichzeitig, wenn jetzt jemand mich fragen würde, hey Timo, ich würde so gern mal gucken, wie die Wunderfrage funktioniert, was könnte ich denn anders machen? Also wahrscheinlich hast du es in dem Coaching anders formuliert, als du es gerade hier formuliert hast. So, wenn jetzt ein Wunder passiert, was ist denn dann? Ich glaube, dass da die Einleitung extrem wichtig ist. Und was ich mache, gerade auch im Business, wenn du halt für uns Therapeuten und Coaches normale Techniken, aber für den Nicht-Coach, eben in der Wirtschaft befindlichen, ziemlich abgefahrene Sachen. Also ich weiß gerade nicht, also ich habe da so ein bisschen verrückte Technik, kann ich sie, oder hätten Sie Lust auf ein Experiment?
Das ist ein Pacing auch, ne? Die Bedenken, die kommen können, sofort schon benannt zu haben.
So, und wenn du halt dem, keine Ahnung, promovierten ITler oder Ingenieur sagst, mach mal eine Imagination oder stell dich auf den Bodenanker oder fang mal an, dich zu tappen oder machst vom EMDR kinesiologisch, testest irgendwas aus oder auch in der Hypnose. Das sind halt Sachen, wo A, Bedenken bestehen Und wenn man es dann einfach direkt, also wenn ich jetzt eine Coaching-Ausbildung, Demo-Coaching mache, die freuen sich und da kann ich machen, was ich will und alle schreien Juhu und bitte erklär mal die Technik. Aber in einem 1:1 Business-Coaching frage ich vorher. Und wenn wir jetzt, wenn du jetzt über, also wenn es mein Klient über irgendein Thema spricht und man ist ein bisschen im Problemfokus und ich kriege ihn eher ins Lösungsfokus und man ist in einem guten Kontakt und ich frage, darf ich ihm eine ziemlich verrückte Frage stellen? Ja klar. Also da sagen ja die wenigsten Menschen nein. Aber ich habe schon mal die Erlaubnis eingeholt. Und das dann auch so einzuleiten, nicht zu sagen, so, Wunder geschieht, was morgen anders, sondern, und einmal angenommen, das und das, so und so, ihn quasi mitzunehmen, wie der Tag zu Ende geht, wie er schlafen geht, wie er das, und das eben dann geschieht. Also da habe ich, glaube ich, noch nie das.
Du machst das mal mit mir, Timo, wir gucken mal, ob du meinen Widerstand, mir rollen sich da schon immer die Fußnägel hoch. Aber wir bleiben mal im Fachlichen. Und es war ja auch, als wir...
Und einmal eingenommen, liebe Frau Kort, Nachtgeschichte ein Wunder. Und das Wunder ist, dass du die Wunderfrage über alles liebst. Was genau. Wäre dann morgen früh anders? Aber nochmal, ich wollte jetzt hier nicht keine... Ich kriege ja keine Provision von den beiden, wenn ihr jetzt, lieber Hörer, die Wunderfrage stellt. Mir war es wichtig, euch mitzuteilen, wie die Technik funktioniert, dass sie für mich spannend war, faszinierend war, ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Und wir haben so ein bisschen den zweiten Teil vor dem ersten genommen und eben dann Jahre später durchs Hypnosystemische gemerkt habe, aber was ist denn der gute Grund, dass der Klient noch das und das tut, das Verhalten, was ihn eigentlich stört. Und wenn ich das eben mit der von dir, liebe Frauke, eben beschriebenen positiven, lösungsfokussierten Haltung mache, aber dennoch frage, was ist denn das, wo Steve und Kim uns sofort unterbrechen würden, welcher Teil in dir macht denn das Negative und wofür ist das gut? Wenn ich das zulasse und das verstehe, komme ich halt auf eine noch höhere Ebene des Coachings. Und indem ich die kenne, habe ich sicherlich Elemente von dem lösungsfokussierten Coaching. Aber gehe dann wirklich immer auch auf dieses Element, was vermeintlich negativ ist. Denn wenn ein Klient zu uns kommt und es wäre nur positiv, ohne innere Gegenstimme, dann beruhigt er uns im Coaching ja nicht. Also muss es ja einen guten Grund geben, warum er eben den neuen Job nicht annimmt, die Entscheidung nicht treffen möchte, dem Konflikt aus dem Weg geht. Und wenn ich diesen Grund ergründe und mit dem in Kontakt gehe, ist für mich quasi nochmal ein Schritt, ein Level weiter als nur die Wunderfrage und das lösungsfokussierte Coaching.
Absolut. Und worauf wir auch achten müssen, also wir haben jetzt hier so ein bisschen witzig mit der Wunderfrage, es kommt immer auch auf die Einleitung von der Technik an und es kommt auch auf den Zeitpunkt an. Das war schon so ein implizit ein bisschen drin bei dem, was du gesagt hast. Ich will es nochmal rausgreifen und eine Sache auch ist, dass es manchmal auch eine Zeit braucht. Manche brauchen auch erstmal einen Raum, wo sie alles erzählen können, was schlecht ist, ne? Was man nicht was man auch nicht abschneiden sollte und was auch wichtig ist, um es loszuwerden, damit die Leute auch wissen, Frau News hat mich wirklich verstanden, die hat einen umfassenden Überblick über das Thema. Nicht, dass das jetzt sozusagen nur an mir liegt, aber dass dieses Gefühl fürs Weiterarbeiten auch oft wichtig ist. Und dass wir aufpassen müssen, dass es nicht so wirkt, als ob wir das Leid nicht ernst nehmen. Ne? Also das ist ja manchmal auch so eine Sorge beim lösungsfokussierten Arbeiten, so ist es nicht gemeint, sondern die Grundhaltung, die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf was ist möglich und wie ist der Weg dahin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Und ich finde da zum Beispiel die Minimax-Intervention extrem gut. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt als eine ganz tolle Methode, wie man von einem Negativziel in ein Positivziel kommt. Ne? Wenn die Leute, wenn man sie fragt, was ist ihr Ziel? Und die sagen, ja, ich möchte mich nicht mehr so viel mit meiner Frau streiten. Was sollen wir damit machen? Ne? Sondern, dass man dann fragt, sie möchten sich nicht mehr so viel streiten, sondern dann haben wir ein Positivziel und das können wir dann explorieren und da können wir auch Wege hin finden. Und wenn ihr wollt, die Minimax-Intervention findet ihr auch im Methodenschatz. Könnt ihr mal schauen unter Ziel- und lösungsorientierte Gesprächsführung. Ist eine Zusammenfassung, kostenfrei, könnt ihr mal reingucken. Und ich finde zum Beispiel in diesen Gesprächsführungstechniken, wenn man die anwendet, realisiert man praktisch automatisch nebenbei diese lösungsfokussierte Haltung plus viele weitere Techniken, die dann Ziele aktivieren können. Ich will nochmal einen kleinen Unterschied hinweisen, wo man so merken, wie...
Bevor du auf Unterschied kommst, sorry fürs Unterbrechen, Frauke, würde ich auch euch einladen, liebe Hörer, das eben nicht nur im Coaching oder Therapie anzuwenden, sondern das kann auch wirklich im Alltag passieren. Ob es jetzt die Beziehung ist oder auch die Erziehung von Kindern, ob du sagst, liebes Kind, lass den Teller nicht auf dem Tisch stehen, wenn er leer ist, oder ob du sagst, bitte räum den Tisch ab, wenn du aufgegessen hast, ist eine ganz andere Aussage, weil es ja auch ein anderes Bild erzeugt. Und das finde ich losgelöst, ob man hinterher im Coaching es anwendet oder nicht, für die Kommunikation so unglaublich wichtig, positiv zu formulieren, Bilder zu erzeugen und diese Bilder eben dann zu festigen im Kopf des anderen.
Absolut, ne? Nicht zu sagen, schlamm nicht wieder mit den Hausaufgaben, sondern was brauchst du, damit du dich gut konzentrieren kannst? Was brauchst du, damit du das hier sorgfältig machen kannst? Was können wir dafür tun? Oder wie kann ich dich beim sorgfältig machen unterstützen?
Genau, und das ist halt eben genau das Gleiche gemeint, aber es hat eine ganz, ganz andere Wirkung. Was ich auch immer spannend fand, wenn ich höre, wie Leute ihr Kinder quasi Aufträge geben, aber das als Frage formulieren.
Mhm.
Magst du jetzt bitte noch aufessen? Nö. Und also jetzt bei Kindern kann man drüber lachen, aber das Gleiche ist ja auch bei Erwachsenen. Entschuldigung, Stürzi, ist, wenn ich mich hier dazusetze. Ja, alles guten Tag, bin der Timo und ich möchte mich gerne hinsetzen. Mhm. Also das ist halt eine ganz andere Form und man merkt schon, was das für Unterschiede macht im Erleben, die unwillkürlich sind.
Mhm.
Und da kann man jetzt wieder, wie damals in der Folge mit NLP und Hypnose und Manipulation, kann man von Manipulation sprechen, aber das ist ja eine positive Manipulation, wenn ich halt durch eine Aussage oder Frage die andere Person auch das Bild erzeugen lasse in ihrem Kopf, was zieldienlich ist.
Mhm. Genau, und da kommen wir nochmal über die Beispiele. Kann ich nochmal den Unterschied, den ich eben meinte, nochmal deutlich machen? Ich kann, wo ich nochmal darauf hinweisen wollte oder noch einen kleinen Tipp mitgeben wollte, wenn wir unserem Kind bleiben mit der Hausaufgabe. Ich kann jetzt fragen, was brauchst du, um deine Hausaufgaben sorgfältig zu machen? Sind wir auch schon in der Zielorientierung, in der Lösungsorientierung? Es könnte aber sein, das Kind antwortet jetzt was es noch gar nicht hat, wo man dann denkt, oh, dann wird es aber wirklich schwer. Oder ich kann fragen, welche von deinen vorhandenen Fähigkeiten, welche Charaktereigenschaft, jetzt vielleicht nicht beim Kind fragen, ne, aber welche Charaktereigenschaft hilft dir dabei, sorgfältiger zu arbeiten? Das heißt, ob meine Frage zum Beispiel auf was abzielt, was schon vorhanden ist. Das eine ist Ressourcenaktivierung, wenn ich auf was abziele, was auf jeden Fall schon da ist. Ne, welche deiner Fähigkeiten macht es dir besonders leicht, heute sorgfältiger zu arbeiten? Und das andere wäre Ressourcenaufbau. Ne? Was brauchst du? Und dann kommen wir vielleicht irgendwo hin, wo wir es brauchen. Und da müssen wir überlegen, okay, wie können sie das jetzt für sich generieren? Ne? Und das kann ein Unterschied sein. Und wenn wir Klienten haben, wo die Selbstwirksamkeit geschwächt ist oder was besonders schwierig ist, dann würde ich immer zur Ressourcenaktivierung raten.
Ergänzend bin ich auch ein großer Freund von den Mustern des Gelingens.
Mhm.
Wann hast du es denn schon mal geschafft, die Hausaufgaben ordentlich zu machen? Ja, vor 3 Wochen. Und was war da anders? Wie hast du es gemacht? Auch da habe ich mir das Ziel gesetzt, dass der Lehrer mich lobt, dass ich das so sauber abgegeben habe. Ah, interessant. Und dann komme ich ja schon automatisch in dieses Bild wieder rein.
Mhm, genau.
Und das sind so viele kleine Interventionen mit einer ganz großen Wirkung. Also diesen Zeitsprung, wann hast du aus der Vergangenheit die Ressource oder zukünftig? Wie fühlt sich das an, wenn der Lehrer dich vor der Klasse lobt, wie toll du die Hausaufgaben gemacht hast und so weiter? Das ist einfach also es gibt immer so große Techniken, wo man irgendwie eine ganze Podcast-Folge von erzählen kann, auch mega wichtig. Aber auch diese kleinen, kurzen Formulierungen, die haben eine so große Wirkung, dass man sie nicht unterschätzen darf.
Und ich glaube auch, über diese vielen kleinen Formulierungen entsteht letzten Endes auch eine Atmosphäre, ne, in der man arbeitet, in der der Klient und man selber sich fühlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, es hat mit mir auch viel gemacht. Also wenn ich lösungsfokussiert arbeite, gehe ich auch mit einer anderen Energie, mit einer anderen Zuversicht in die Stunden rein und auch raus. Also ich habe immer das Gefühl, es ist auch so ein bisschen Selbstfürsorge für mich selber, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
100% identisch.
Mhm.
Ich habe am Anfang mir so ein Fest vorgenommen, welchen Zustand brauchst du und selber ich bin echt auch ein Freund von diesen Morning Power Questions, wenn ich dann morgens so total verschlafen unter der Dusche stehe, erst kochend heiß und dann eisekalt, zum Wachwerden erstmal und dabei dann einfach die Fragen. Mensch, wir wissen, jetzt gerade dankbar, es fühlt sich gut an. Oder auch, welchen Ego-State brauche ich in dem Moment, welchen Ich-Zustand, um in dieses Meeting oder das Coaching oder die Ausbildung zu gehen. Oder in meine Vaterrolle oder einmal abzuschalten. Also das sind ja auch Dinge, wo ich mir die Zustände ja vorher erarbeiten kann. Wenn man es ein paar Tage hat, dann quasi imaginativ auf den Knopf zu drücken, auf den Schalter zu drücken. Und jetzt bin ich eben in genau der Rolle.
Ja, und da hätten wir dieses, wo wir auch schon festgestellt haben, dass wir in Coaching und Therapie manchmal ein anderes Verständnis von den Worten haben, würden wir auch mit Dissoziation und Assoziation beschreiben. Ne? Womit assoziiere ich mich jetzt? Und wovon dissoziiere ich mich? Und das steuern zu können, ist eine ganz große Fähigkeit, die du gerade beschrieben hast, für dich. Ich würde gerne noch ganz kurz, weil wir durch sind mit der Zeit, noch eine Lanze brechen, auch für die Psychoanalyse, die wir jetzt, ne, es ist immer schnell und ich finde auch gerade zwischen den lösungsfokussierten Methoden und der Psychoanalyse gibt es oft so ein Bashing. Da würde ich gerne raus, ne? Und ich denke, also zum einen hat die Psychoanalyse so unfassbar viele Erkenntnisse und Ideen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist fast schon wie so ein philosophisches Durchdringen unserer Gesellschaft geworden, ne? Mit einem ganz anderen Blick auf Psyche, auf Menschen, auf Dynamiken, die da abgehen. Also es ist ein Riesenverdienst. Zum einen, zum anderen, die Psychoanalyse dauert sehr lange, aber sie hat auch ganz viel Raum für zum Beispiel Bindungserfahrungen, die auch gelebt werden müssen, die durch Erleben, durch Wiederholung kommen und die auch ihre Zeit brauchen. Ne? Auch das Konzept zum Beispiel der Gegenübertragung, was da eine große Rolle spielt, was löst der Klient in mir aus? Und das als einen Hinweis zu nehmen, als eine Information, damit weiterzuarbeiten, in die Tiefe zu kommen und auch einen ganz großen Raum für andere Dinge zu geben. Und die Frage ist immer, was für was? Was ist gerade wichtig? Was ist gefragt? Was ist der Auftrag? Dass es hier nicht so stehen bleibt wie die doofe Analyse und die tolle Lösungsfokussierung. Und das wollte ich zum Schluss einfach nochmal kurz sagen.
Und da ja wir oft gelobt worden sind von den Hörern, dass wir so unterschiedlich sind, gehe ich jetzt mal in die Rolle des Advocatus Diaboli oder von Steve DeShazer, der einfach sagt, Solution Talk creates Solution, Problem Talk creates Problems. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören.